Ja, hallo, hier sind wir wieder. Peter Minges vom Fritz Ton Verlag und...
Ja, hier bin ich, euer Möchtegern-Gebrauchtwagen-Experte.
Luca in unserem wunderbaren Podcast Gebrauchtwagen mit Luca. Heute geht es zum Thema, na sagen wir mal, Innereien des Autos.
Na und Fachbegriffe eben, ne?
Ja, genau, genau. Die Innereien und die Fachbegriffe. Nieren, Herz, Leber, Lunge, Blase, Knie. Hat das Auto, die Frage stellt sich ja, hat ein Auto ein Knie? Ich glaube, das können wir heute mal klären. Luca, heute geht's einfach um Begriffe. Was bedeutet was? Und ich fange gleich mal an, ich greife gerade mal ein bisschen vor, ganz furchtbar. Unsere Produzentin Sabine stellt sich die Frage, was ist da nicht der Unterschied zwischen KW und PS?
Ja, das ist eine oft gestellte Frage. Ist auch gar nicht so ganz, also eigentlich ist sie relativ einfach, wenn man es erstmal verstanden hat. Und zwar ist es so, dass die PS einfach eine veraltete Einheit sind. Die kommen aus dem technischen Einheitensystem, das inzwischen schon gar nicht mehr verwendet wird. Und das rechnet man inzwischen einfach in KW um. KW ist einfach die gängige Einheit. Es gibt da einen ganz einfachen Umrechnungsfaktor und der ist mal 1,36. Also PS wird einfach noch benutzt im Volksmund, obwohl das eigentlich schon lange abgeschafft wurde. Wenn jetzt in deinem Fahrzeugstand steht, dein Auto hat 110 kW, kannst du das einfach mal 1,36 rechnen und dann hast du deine PS-Angabe. Mehr ist da eigentlich gar nicht drin.
Und KW heißt?
Kilowatt.
Kilowatt. Und PS heißt Pferdestärke.
Das sind Pferdestärken, ja, genau. Das hat eben, glaube ich, ein Engländer irgendwann erfunden. Das ist einfach die Kraft, die ein Pferd braucht, um 75 Kilo in welcher Zeit hochzuziehen? 1 Meter, glaube ich. Das ist also völliger Unsinn eigentlich. Deshalb wurde das eben auch abgeschafft. Und wir sind jetzt eben bei den KW, die eben gängig sind und dem metrischen System angehörig sind.
Also stell dir mal vor, du hast eine Autobahn, lauter Autos und vor jedem Auto irgendwo so zwischen 80 und 150 Pferde.
Ja.
Das wäre ein Stau, meine Herren.
Ein Haufen Dreck.
Ein Haufen Dreck. Und da würde die Geschwindigkeit auch nichts mehr nützen. Aber es gibt ja noch ganz viele Begriffe, die beziehen sich auf das Benzin, auf den Hubraum, Facelift und so weiter und so fort. Luca, leg doch einfach mal los. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über, was bedeutet was.
Ja, also ich habe hier auf meiner Liste, die uns unsere Produzentin zusammengestellt hat, als nächstes stehen Reifen, Felge und Rad. Das ist auch so eine Sache, die immer wieder Verwirrung stiftet. Was ist jetzt eigentlich ein Rad? Was ist eine Felge? Das ist aber auch relativ einfach zu erklären. Die Felge ist das innere runde Metallding, das man sieht, wenn man drauf guckt. Und der Reifen ist das Gummi drumherum. So, und das beides in Verbindung ist dann ein Rad. So, und dann kommt natürlich auch immer noch die Frage, was sind denn jetzt Alufelgen und was sind Stahlfelgen? Da kann man natürlich auch noch stundenlang drüber philosophieren, aber die Antwort ist eigentlich auch ganz einfach. Stahlfelgen sind diese klassischen schwarzen Felgen, die man sieht, die so runde Löcher haben, einmal rundum. Das ist so ein bisschen die billigere Variante. Die sind dafür aber auch ein bisschen robuster. Und Alufelgen sind eben ein bisschen die teurere Variante. Die sind meistens aus einem Stück gegossen und heutzutage eigentlich auch eher gängig.
Ja, okay. Ich habe zum Beispiel hier einen Begriff. Es gibt ja Asterix, es gibt Obelix, es gibt Isofix. was ist Isofix?
Isofix ist eine genormte Befestigungsmöglichkeit für Kindersitze im Auto. Das wird seit den 2000er Jahren angeboten in Autos. Das sind, hast du bestimmt schon mal gesehen, hinten auf den Rücksitzen so kleine Plastikkappen. Die sitzen in der Ritze zwischen Rückenlehne und Sitzfläche. Das ist eine genormte Befestigungsmöglichkeit. Daher kommt auch der Name. ISO ist, glaube ich, die Norm und Fix steht halt für fixieren. Und da kann man alle Kindersitze einklicken. Das ist eine Befestigungsmöglichkeit dafür.
Ja.
Die immer passt.
Ah, alles klar. Gut. Aber wir können ja mal von vorne anfangen. Also ich habe jetzt mal den Gebrauchten gekauft und ich habe ihn noch nicht gekauft. Entschuldigung, habe ihn überhaupt noch nicht gekauft. Und da stehen zum Beispiel sowas wie Scheckheft gepflegt. Ja. Was heißt das?
Scheckheft gepflegt heißt, dass es nachvollziehbar ist, wann der Wagen welchen Service bekommen hat. Also das ist ein kleines Heftchen, das man früher mitbekommen hat. Heute ist das in der Regel digital, aber früher war das ein richtiges kleines Heftchen. Und immer wenn das Auto zum Service gegangen ist, hat man das Heftchen mitgegeben und dann hat die Werkstatt einmal geschrieben, grob, was sie getan hat und einen Stempel reingesetzt. Und dann konnte man eben von einem 10 Jahre alten Auto genau sehen, bei welchem Kilometerstand das Auto welchen Service bekommen hat. Und so ist es also klar nachvollziehbar, dass das Auto immer rechtzeitig den Service bekommen hat, den es gebraucht hat. Sonst kannst du ja immer sagen, wenn du das Auto kaufst, ja, der hat immer Ölwechsel bekommen und du hast aber keinen Beleg dafür, das ist in dem Fall also das Scheckheft. Das wird heutzutage aber eigentlich digital geführt. Diese kleinen Heftchen gibt's eigentlich fast nicht mehr.
Und digital sieht wie aus?
Digital heißt dann, dass die Werkstatt oder der Händler das über das Auto oder über den Schlüssel abrufen kann, wann das Auto zum Service gewesen ist. Und du kannst es ja auch heutzutage bei moderneren Autos schon im Bordcomputer nachschauen, wann welcher Service gewesen ist.
Ah, okay. Und muss ich denn diese Scheckheftpflege, muss ich die immer bei einem Vertragshändler, bei einer Vertragswerkstatt durchführen lassen oder kann ich da zu jeder Werkstatt gehen?
Nee, das kann jede Werkstatt. Es ist halt, es macht natürlich noch ein bisschen mehr Eindruck, wenn du sagst, jeder Service ist auch tatsächlich beim Vertragshändler gemacht worden. Also wenn du jetzt ein Audi kaufst und da stehen alle Services nur von Vertrags-Audi-Werkstätten, gilt das eben so ein bisschen als Qualitätszeichen. Ob das nun immer so ist, freie Werkstätten machen auch gute Arbeit, aber die können da auch Stempel reinsetzen. Dann steht da eben von Werkstatt Heinz Werner, was weiß ich wie, und nicht eben von Audi.
Ah, okay, wunderbar. Gut, dann kommt die nächste Frage bezüglich, also wenn ich jetzt so ein Auto habe, ein Auto kaufen möchte, da steht ja manchmal aus erster Hand. Was heißt das?
Ja, das ist so ein Klassiker. Das bedeutet einfach, dass das Auto erst einen Halter gehabt hat. Also dass quasi das Neufahrzeug an einen Kunden verkauft wurde und von genau diesem einen Kunden kaufst du dann das Auto. Das ist natürlich relativ beliebt bei Gebrauchtfahrzeugen, weil du weißt, dass es ein Mensch gehabt hat und der hat sich darum gekümmert und jetzt hast du es quasi schon als zweiter Käufer direkt bekommen. Deshalb klingt das immer recht gut und ist auch eigentlich attraktiv, ein Auto aus erster Hand zu kaufen. Deshalb wird das oft als Verkaufsargument genommen, ja.
Ah, okay. Jetzt habe ich hier einen Begriff, den finde ich toll. Also es scheint wohl auch so eine Art Botox für Autos zu geben. Facelift.
Ja, Facelift-Modell steht auch oft in den Beschreibungen für Autos und damit kann man als Laie auch nicht immer was anfangen. Das heißt aber ganz einfach nur, dass das Auto schon mal eine Modellpflege erhalten hat. Oftmals ist es so, dass ein Autohersteller ein Auto für, sagen wir, zwischen 5 und 6 Jahren produziert, aber auf halber Strecke das Auto schon wieder alt aussieht. Und dann machen die einen Facelift. Dann werden meinetwegen die Scheibenwerfer ein bisschen modernisiert oder der Stoßfänger vorne noch ein bisschen verändert, dass er wieder ein bisschen moderner aussieht. Und dann kann man immer sehen, ein bestimmtes Audi-Modell oder sowas, das von 2010 bis 2018 gebaut wurde, das ist zwar noch das gleiche Modell, aber 2014 hat es mal einen Facelift gegeben. Dann wurde das noch so ein kleines bisschen wieder aktualisiert, damit er wieder modern aussieht und schick ist. Und das ist dann zwar das gleiche Auto, aber die sehen dann wieder ein kleines bisschen, ne, so wie mit Botox eben, Facelift eben.
Ah, verstehe. Also aus einem Fiat Punto wird dann nicht irgendwann mal ein BMW 3 oder so.
Nee, das wird schwierig. Da musst du eine Menge liften.
Ah, okay, alles klar. Jetzt kommt eine Frage, die viele sagen, ja, das weiß ich, das kenne ich doch, muss ich alle 2 Jahre oder jedes Jahr machen. HU und AU.
Ja, das stiftet auch oft Verwirrung. Also das ist aber auch ganz einfach. Die HU ist die Hauptuntersuchung und die AU ist die Abgasuntersuchung. Das wird getrennt behandelt und auch getrennt abgerechnet, aber eigentlich gehört das einfach auf einen Haufen. Immer wenn die Hauptuntersuchung, also der TÜV, fällig ist, ist auch die AU, also die Abgasuntersuchung, auch mitfällig. Das ist, kann man unter einen Hut schieben.
Ah, alles klar. Gut, wunderbar. Dann habe ich hier einen Begriff, der ist auch wunderbar, weil es gibt so Kombinationen, so Begriffe, wo man sagt, was ist das denn jetzt? Memory-Sitze.
Ja, Memory-Sitze sind interessant. Das ist auch so ein Ausstattungsdetail. Das ist eben so ein bisschen Luxus. Deshalb schreiben Händler und Verkäufer das oft in ihre Anzeigen rein. Das heißt, dass du quasi eine elektrische Sitzverstellung hast, die auch die Memory-Funktion hat. Das heißt, an der Seite von deinem Sitz sind so 3 bis 4 Zahlen oder manchmal auch nur 2. Und da kannst du die ganze Einstellung von dem Sitz auf dich personalisieren, auf die 1 speichern. Und wenn dann deine Frau das Auto benutzt, deinen Sitz 90 Meter nach vorne und nach oben fährt und du da überhaupt nicht mehr reinkommst, brauchst du nur die 1 drücken und der Sitz stellt sich wieder automatisch genau auf deine Einstellung zurück.
Wenn ich ins Auto steige und meine Liebste saß vorher drin, dann hänge ich sozusagen mit dem Kinn hänge ich mein Kinn ist so direkt über dem Lenkrad.
Ja, also ich hab's noch schlimmer. Wenn meine Liebste drin gesessen hat, kann ich gar nicht erst einsteigen. Also keine Chance. Da passe ich gar nicht rein.
Ja, das geht mir fast genauso. Ich muss sehr viel Luft einziehen. Dann gibt es immer es gibt ja dieses Benzin E10, E5, Super 95 und so weiter und so fort. Jetzt heißt es, dass bei E10, da sollte man vielleicht nicht so oft benutzen. Bei manchen Wagen soll man es gar nicht benutzen, weil angeblich irgendwelche Dichtungen zerstört werden. Kannst du dazu was sagen?
Ja, also das ist heutzutage eigentlich schon fast Humbug. Also dass E10 wirklich die Leitung, die Spritleitung und sowas angreifen kann, darüber muss man sich eigentlich höchstens bei Oldtimern Gedanken machen. Bei modernen Autos sollte das wirklich kein Problem sein. Kein modernes Auto verträgt kein E10. Man kann aus Sicherheitsgründen natürlich immer noch mal bei dem Hersteller fragen oder in der Vertragswerkstatt. Die werden einen dann sicherlich versichern, dass das Auto E10 problemlos verträgt.
Aber es gibt sicherlich Modelle aus bestimmten Jahren, wo man nicht E10 tanken soll.
Ja, natürlich. Also Ausnahmen gibt's immer. Deshalb sollte man zur Sicherheit wahrscheinlich wirklich noch einmal nachfragen, ja.
Ja, okay. Ich mache mal einfach weiter, so ein bisschen im Alphabet. DSG-DKG.
Ja. Auch sieht man gerade bei VW des Öfteren in der Beschreibung stehen. Das ist auch ziemlich technisch. Ich weiß jetzt nicht, wie genau ich das erklären muss. Aber das steht einfach nur für Doppelkupplungsgetriebe. Also das sind Getriebe, die zwei statt einer Kupplung haben für einen schnelleren Schaltvorgang. Also du hast dann nicht mehr diese kurze Zeit, wo das Auto keinen Gang drin hat, weil eine zweite Kupplung da ist, die direkt schon den nächsten Gang vorhält. Und deshalb kann ohne Verzögerung direkt der nächste Gang geschaltet werden. Das ist ursprünglich mal von Porsche entwickelt worden, um schnellere Schaltzeiten zu bekommen. Heutzutage wird es aber von VW hauptsächlich verbaut, weil das einfach mehr Komfort bietet und auch verbrauchsärmer ist.
Hat aber nichts mit Automatik zu tun. Also das ist schon
das Doch, Handy. Das ist eine Automatik, die aber eben statt einer Kupplung gleich zwei hat.
Wow, okay, alles klar. Dann haben wir hier Head-Up-Display.
Ja. Auch so ein ganz beliebter Titel in Beschreibung. Das ist so ein kleines Display, das vorne überm Tacho sitzt und die ganzen Informationen, die normalerweise also direkt vor deiner Nase sind, sowas wie Geschwindigkeit und Navigation, direkt auf die Scheibe projizieren, also in dein Sichtfeld. Deshalb auch Heads-Up-Display, weil du eben den Kopf oben behalten kannst. Du musst nicht mehr runtergucken auf dein Tacho, um zu sehen, wie schnell du fährst, weil die Zahl direkt vor dir auf der Straße in deine Frontscheibe projiziert wird. Sehr angenehm.
Ist ja ein bisschen wie Star Trek hier.
Ja, so fühlt sich das auch an.
Dann jetzt eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Hubraum. Was ist der Hubraum? Wer hupt im
Was
Raum?
Ist der Hubraum? Ja. Also der Hubraum ist natürlich ein bisschen technisch. Das ist das Volumen des Zylinders, in dem der Kolben läuft. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder einen Verbrennungsmotor vor Augen hat, aber das sind ja so kleine Brennkammern, wo ständig kleine Explosionen stattfinden. Und das ist im Grunde einfach der Inhalt von diesen kleinen Zylindern. Alles zusammengerechnet ist dein Hubraum. Das ist das, was man immer hört, wie Leute sagen, oh, das ist ein 3 Liter so und so oder 2,5 Liter. Ne? Das ist immer so der Hubraum. Der wird eigentlich in Kubikzentimetern angegeben, aber man spricht das eben eher in Litern. Also die meisten Autos heutzutage haben so standardmäßig 2 Liter Hubraum. Das sind 2000 Kubikzentimeter. Aber man sagt eben einfach 2 Liter, weil es schneller und einfacher ist. Das ist der Hubraum.
Ja. Und je mehr, desto besser. Also je mehr, desto schneller.
Je mehr, desto schneller kann man so ungefähr so sagen. Also das gilt aber nicht so ganz, weil es gibt auch alte Amerikaner, die teilweise bis zu 6, 7, 8 Liter Hubraum haben und überhaupt nicht vom Fleck kommen, weil die den Sprit einfach nur überall hinblasen, aber nicht in die Brennkammer. aber das kann man, wenn man das ganz vereinfachen will, schon so sagen, ja. Also auf jeden Fall kann man sagen, je mehr Hubraum, desto einen höheren Verbrauch hast du, weil du eben also logischerweise mehr Platz hast, um Sprit einzublasen. Ne?
Ja, alles klar. Ich habe zum Beispiel jetzt mal so eine Zwischenfrage. Wenn ich in einem, zum Beispiel, wenn ich mit deinem Vater, meinem Freund Dieter, der hat wirklich schnelle Autos. Also der geht mal aufs Gas und dann ist sofort, fliegst du nach hinten, weil das einfach irrsinnig beschleunigt. Und bei mir, ich habe jetzt nur 150 PS in diesem Auto, wenn ich jetzt mal Gas gebe, dann habe ich den Eindruck, das Auto überlegt sich für 2 Sekunden, soll ich jetzt schneller fahren oder nicht? Habe ich Lust dazu oder nicht? Und dann fahre ich dann fährt's doch schneller. Was ist da der Unterschied?
Ist das eine Automatik? Ist dein Automatik?
Ja.
Genau.
Ja.
Das ist dann so, das ist ja ein Ford, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Die Automatik ist natürlich nicht darauf ausgelegt, dass du jetzt jeden Moment losbretterst. Deshalb, wenn du Gas gibst, ist das Auto erstmal so, huch, was will der denn jetzt? Und dann schaltet der höchstwahrscheinlich auch erstmal noch einen Gang runter. Und dann bist du ja noch im Gang so und dann braucht deine Automatik erstmal einen Moment, oh, alles klar, Gang raus, neuen Gang finden, neuen Gang einlegen und dann können wir beschleunigen. Das dauert alles eine Sekunde. Dafür gibt's ja diese, das wird deiner wahrscheinlich auch haben, sowas wie einen Sportfahrmodus. Hast du sowas?
Habe ich, ja.
Genau. Wenn du das einstellst, dann wirst du das nicht mehr haben. Weil dann rechnet das Getriebe eher damit, oh, der will bestimmt gleich Gas geben und behält sich schon eher niedrigeren Gang, schon fährt es schon die ganze Zeit. Und dann kannst du schneller Gas geben, dann hast du quasi ein besseres Gasansprechverhalten.
Und verbrauche auch mehr Benzin.
Natürlich, weil du einen niedrigen Gang fährst, das heißt mit höherer Drehzahl, das verbraucht mehr Sprit. Klar, sportliche Fahrweise schluckt leider immer ordentlich.
Aber vielen Dank, Dankeschön. So, was haben wir jetzt? Ah, Keyless Go, das ist immer so. Keyless Go.
Ja, Keyless Go ist heutzutage ja auch schon fast nichts Besonderes mehr. Das haben ja fast alle Autos. Das heißt einfach nur, dass du den Schlüssel in der Tasche behalten kannst und nicht irgendwo reinstecken musst in Zündschloss und umdrehen. Sowas in der Richtung. Also das gibt dann auch noch in Kombination mit Komfortzugang, dass du nicht mal mehr aufschließen musst, sondern nur die Hand auf den Türgriff legen musst, dann schließt sich das Auto schon auf und du brauchst nur einsteigen, auf Start drücken, das Auto startet und du kannst losfahren. Aber der ursprüngliche Gedanke ist einfach, ohne Schlüssel einzustecken, losfahren.
Okay. Wir haben ja in unserem ersten Podcast darüber gesprochen, dass es für jeden Menschen in jeder Lebenslage gibt es ja ein Auto. Und wir haben es mit Paaren zu tun, mit Singles, mit Familie, mit Kindern, mit Hund, mit Oma, mit Opa. Welche verschiedenen Karosseriebauformen gibt es?
Ja, da gibt's eine ganze Menge. Also ich würde jetzt mal anfangen mit der klassischen Limousine. Das ist so das eine der gängigsten, ältesten Bauformen. Das ist das Auto, was jedes Kind malt, wenn du sagst, mal ein Auto. Das ist das Auto, das vorne so ein Taxi kann man sich vorstellen. Das fängt vorne tief auf der Motorhaube an, geht dann, macht eine Welle hoch zum Dach, macht vorm Kofferraum wieder eine Linie nach unten und endet dann das Auto. Das ist so diese klassische Limo. Und dann gibt's noch den Kombi. Das ist denn also kurz für Kombi-Limousine. Das heißt einfach nur, dass die Dachlinie sich bis zum Ende des Autos durchzieht. Also das ist quasi, dass du mehr Kofferraumvolumen hast. Natürlich sieht das nicht ganz so gut aus in den Augen mancher. Manche lieben das, manche hassen es. Das ist der Kombi, den man kennt. Dann gibt's natürlich noch Kleinwagen. Das ist so klassisch der Golf, den man kennt. Das sind einfach kürzere Autos. Im Prinzip ist es auch ein Kombi. Er ist eben nur deutlich kürzer. Und heutzutage gibt's auch viele Kleinstwagen. Das sind dann sowas wie der Smart oder ein Hyundai i10, sowas um den Dreh. Das sind so richtig, richtig kleine Autos, die wirklich auch eher für Singles oder wenn überhaupt noch Paare gedacht sind. Da wird's dann aber auch schon kritisch, überhaupt einen Hund mitzubekommen teilweise. Die sind wirklich sehr, sehr klein. Dann haben wir natürlich noch den SUV, das Sport Utility Vehicle, wo ich den Begriff noch nie so ganz verstanden habe. Das sind einfach höhere Autos, also im ursprünglichen Sinne mal Geländewagen gewesen, werden heutzutage aber schon lange nicht mehr als solches benutzt. Es gibt ja inzwischen auch schon die Differenzierung zwischen Offroader-SUVs oder eben City-SUVs, die eben wirklich sowas wie ein BMW X5 oder Mercedes GLE, wie sie heißen, Die sind nicht wirklich tauglich, um damit einen Feldweg lang zu brettern. Die sind einfach nur komfortabel, weil du hoch sitzt und viel Platz hast. Das sind SUVs. Dann gibt's noch den Van. Das ist so der klassische VW-Bus. Den eigentlich heißt die Bauform Van. Das ist eben der Bus. Gibt's auch natürlich diverse Mercedes, Vito, Viano, wie sie heißen. VW, T1, 2, 3, 4, 5. Das ist so der Van, der klassische Familien-Alleskönner. Und inzwischen natürlich auch sehr beliebt so Mini-SUVs und Crossovers. Das sind so, ja, das ist so ein ja Crossover eben, so ein Mischmasch zwischen einem kleineren Wagen und einem richtigen SUV. Das dafür klassische Beispiele sind so der VW T-Roc und sowas um den Dreh. Das sind eben, die sind sowas von beliebt aktuell. Die gehen weg wie warme Semmeln. Jeder Hersteller bemüht sich, sowas schnell wie möglich auf den Markt zu kriegen, weil die aus irgendeinem Grund super beliebt sind. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber anscheinend der Rest von Deutschland schon. Und das ist, glaube ich, im Moment so das Modernste. Also was im Trend liegt, sage ich mal.
Okay, so. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Cliffhanger. Wir wollen jetzt unser Pulver nicht sofort ganz verschießen mit unserem kleinen Lexikon. Den Rest besprechen wir in unserem nächsten Podcast. Bist du damit? Findest du gut? Ja, gut.
Das würde ich sagen. Wir haben ja noch einige auf der Liste. Die machen wir dann nächstes Mal.
Ja, genau. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit. Die Menschen möchten ja dringend mit uns Kontakt aufnehmen. Ich spüre das einfach, weil ich glaube, dass wir ziemlich beliebt sind. Und die Leute haben natürlich auch, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen zum Auto, zum Autokauf und so weiter und so fort. Diese Fragen könnt ihr uns natürlich stellen. Schreibt uns eine E-Mail. Ganz einfach. auto@fritzton.de. Auto ist klar, @ ist klar. Fritzton, ein Begriff, ein Wort. Fritzton, ein Wort.de. Und stellt uns eure Fragen. Aber tut uns bitte einen Gefallen. verschickt keine Grafiken. Das ist einfach, das bitte nicht. Nicht euer Auto 10-mal fotografieren, so mit einer hohen Auflösung, dann insgesamt 23 MB und wir sollen dann gucken, was da los ist. Bitte nicht beschreibt, bitte nur eure Fragen oder die Probleme, die ihr habt und wir versuchen dann zu antworten. So, das war's. Ich danke dir, Luca. Vielen Dank.
Ich danke dir auch, Peter. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.
Und tschüss.
Fritz Ton.